Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 343. Heute mit der Vorschau auf den WWE Clash of Champions. Es ist Gold Rush Time. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hättest du viel geiler gefunden, wenn du das als Slapjack und T-Bar angekündigt hättest.
Das habe ich doch schon in No Holds Barred versucht und ihr seid beide nicht drauf eingestiegen, David und du. Also.
Ja, also das, ja, jetzt wäre ich ja ready und jetzt, das bekommen ja nur die fantastischen Leute mit, die uns unterstützen, die da No Holds Barred hören, die uns bei Patreon und Steady unterstützen.
Das ist richtig, aber ich hätte dich ja auch als Retaliation oder Reckoning ankündigen sollen. Das waren, sind ja wohl angeblich die Namen von Mia Yim und Mercedes Martinez. Also nicht nur, dass die ihre männlichen Kollegen ja T-Bar, Slapjack, Mace unglaublich tolle Namen haben, auch die beiden, ja, wunderschöne Namen, oder? Vergeltung und Abrechnung.
Cool. Ich dachte, ich weiß gar nicht, warum mein dummer Kopf das dachte. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, der eine Typ wird nicht Slapjack, sondern Flapjack heißen. Und ist Flapjack nicht auch so ein anderes Wort für Pfannkuchen?
Ich glaube sogar Slapjack ist ein anderes Wort für Pfannkuchen.
Also einfach nur ein geiles Frühstück.
Absolut. Ja, ein bisschen Mace oben drüber, dann passt das. Ja, das ist gerade so echt der große Elefant im Raum, ne? Weil da auch dazu haben wir so ein bisschen Fragen bekommen und deswegen steigen wir da auch gleich mit ein, weil offensichtlich diese Retribution-Ankündigung, das Debüt dieser neuen Fraktion mit neuem Look und allem drum und dran, das hat euch da draußen natürlich auch bewegt und da kommen wir auch nicht ganz dran vorbei. Deswegen glaube ich, nehmen wir das hier auch gleich zu Beginn mal mit rein. Und da hat uns auch der Simon eine Mail geschrieben und er schreibt dann zum einen, was wäre denn, wenn beispielsweise jemand wie ein Adam Pearce jetzt der Anführer dieser ganzen Gruppierung ist. Und er schreibt hier, ich habe das Gefühl, dass er in letzter Zeit eine Rolle spielt, allerdings mit dem undankbaren Job des Befehlsempfängers von McMahon, dessen Aufträge an die eigenwilligen Superstars weiterzugeben, was ihm ebenso wenig Respekt einbringt oder für Ruhe Backstage sorgt. Die Retribution-Promos könnte man in dem Zusammenhang verstehen. Zudem wäre er jemand, der eine Handvoll unbekannter maskierter Störenfriede Zugang aus WWE-Gelände verschaffen könnte und so weiter und so fort. Ist das für euch eine realistische Auflösung dieser Geschichte und wie ist eure Meinung dazu?
Also an sich finde ich die Idee gar nicht verkehrt von der Logik her. Gerade mit diesem so, yo, dann lässt er mal eine Tür offen stehen oder keine Ahnung. Aber man darf halt nicht unterschätzen, dass ein Adam Pearce einfach verdammt unwichtig ist. Und das meine ich jetzt nicht böse so, ich finde den ja auch witzig so in den Sachen, die er macht und ich finde, der spielt auch seine Rolle sehr gut. Aber der ist dem Großteil der Leute auch einfach komplett egal. Ja. Und wenn du dann da ihn irgendwie als großen Drahtzieher hast, dann sagen die Leute, hä, wer ist denn das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Weil als er dann irgendwie wieder Matches angekündigt hat, dann waren sie gerade irgendwie, weiß ich nicht, in der Küche. Also das sind halt keine großen Namen, ne? Und das ist ja auch die Sache, die wir jetzt bei Retribution kritisieren. Da sind dann irgendwelche NXT-Leute, die jetzt nicht besonders spannend waren, sind wir mal ehrlich. Da ist noch der Spannendste dann Dijakovic und selbst der ist gar nicht mal so interessant, sage ich jetzt mal ganz direkt. Also da muss noch irgendwas Großes hinterstecken, weil jetzt gerade ist doch so die einschlägige Meinung, Mann, ist das alles affig.
Ja, und ich sag's dir auch ganz ehrlich, nach dieser Woche ist diese Retribution-Storyline auch für mich erstmal von der Klippe gestürzt. Also die Masken waren albern, die Outfits waren albern, die Promos waren albern.
Das Facepaint war albern.
Das Facepaint, ich habe erstmal gedacht, unter dem guten, unter der Maske vom guten T-Bar hier von Dominik Dijakovic, da steckt einer von Ascension drunter, so sah es ein bisschen aus. Aber nein, das war es doch nicht. Das ganze Ding, ich war ja vorher noch so ein bisschen neutral, was das angeht und habe gedacht, ja, mal gucken, was draus wird. Eigentlich finde ich diese Unwägbarkeiten irgendwie ganz spannend. Jetzt, wie man es in der letzten Ausgabe von Raw präsentiert hat, absolute Katastrophe. Und auch die Tatsache, dass dann dieses Match, also die haben ja wirklich diese wichtigen Momente bekommen innerhalb der Show. Die haben das Eröffnungssegment und das Endsegment bekommen. Also sprich die Dinger, wo Leute auch nochmal einschalten sollten, in der Theorie zumindest, und wo sie Interesse daran bekommen sollten. Das hat alles hinten und vorne nicht gepasst. Die Reaktionen im Netz waren eindeutig nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von Wrestlern und auch sehr, sehr viele Offizielle, die auch hier das kritisiert haben. Das heißt ja auch, dass der erste Auftritt angeblich Backstage mit, ja, Schmunzeln, Gelächter irgendwie quittiert hätte sein sollen. Ich verstehe nicht, wie man sowas auf die Beine stellen kann. ich sehe da aktuell auch keine Möglichkeit mehr, das irgendwie noch zu retten, sage ich es dir auch ganz ehrlich. Klar, man kann jetzt einen ominösen Strippenzieher haben wir auch schon ein paar Namen mal irgendwie genannt. Kevin Owens würde sich anbieten, Roman Reigns fällt aus, weil Retribution arbeitet nur montags. Überhaupt die Tatsache, dass man Retribution ankündigt mit der Tatsache, die haben jetzt einen Vertrag unterschrieben, sie können alles machen, was sie wollen. Entschuldigung, verstehe ich da irgendwas nicht? Ich
hätte einfach gerne so einen Arbeitsvertrag. kann jetzt machen, was er will.
So Formulierung 63a, können machen, was sie wollen. Ist jetzt hier im Arbeitsrecht verankert oder was? Also, das ist für mich hinsichtlich dieser Logik innerhalb einer Anarchiegruppierung, die das System aushebeln möchte, absolut sinnfrei. Ich weiß nicht genau, was man sich da überlegt hat und warum man das versucht, den Zuschauer so zu verkaufen, weil da sind so viele Widersprüche drin in der Konzeptionierung dieser ganzen Gruppierung, dass das gar nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Angeblich soll es ja ein 5 gegen 5 irgendwie Tag-Match bei der Survivor Series geben, also große Elimination-Rules-Match. Das interessiert doch alles niemanden.
Also die Sache ist, also anscheinend wird da ja auch mit dem Hurt-Business gefädet. Also zumindest kamen sie da ja irgendwie raus und haben gesagt, hier komm, Raw ist uns. Und Hurt-Business sagt, nee, Raw ist aber doch eher uns. Das ist dann ja auch Heel gegen Heel, ne?
Ja,
also irgendwie, natürlich. Ich checke halt diesen Sinn dahinter nicht. Also letztendlich, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber, also, Nexus waren ja auch nicht so die Riesennamen, als sie da irgendwie das Ding auseinandergenommen haben, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Da hat sie auch nicht gedacht, so, oh, da kommt jetzt, weiß ich nicht, der große Zampano. Sondern, yo, das waren auch einfach nur Typen und Daniel Bryan, den kannte man aus den Indies. Aber, also, weil das hat halt so, also, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt mit dem Internet das anders wahrgenommen wird, dass dann auch, weißt du, dann sind sie da und dann hast du direkt irgendwie so um 8 Uhr läuft die Show und um 8.15 Uhr hast du dann die ersten Memes im Internet und so ein Kram, so hahaha, guck mal, wie kacke das ist. Aber das war halt so holprig und ich finde auch, dass du bei diesem Retribution-Ding, da hast du gemerkt, dass das, und das ist eine Sache, die merkst du generell bei Raw ganz krass, finde ich, dass da von Woche zu Woche geplant wurde. Weil erst kommen da diese 1,50 Leute, was sie ja noch beibehalten ist, was ich eigentlich ganz gut finde, dass halt Retribution nicht nur mit diese 5 sind, sondern auf einmal sind irgendwie so 30 Leute im Ring, du bist so, ah, cool, Royal Rumble. Das mag ich irgendwie noch, das sind ja ein bisschen wie diese Minions bei der Dark Order.
Genau. Also
halt wirklich Minions, weil sie sehr klein sind. Das ist dann irgendwie noch in Ordnung, aber also ich erkenne da als Zuschauer keinen wirklichen roten Faden. Und auch die Promos helfen mir dabei nicht, wenn wieder so mit Begriffen um sich geworfen wird, aller Kultleader Bray Wyatt.
Ja, sehe ich alles ganz, ganz ähnlich. Also das Ding ist erstmal wirklich sehr, sehr problematisch jetzt hier weitergegangen und auch um auf die Frage vom Simon zu sprechen zu kommen nochmal. Adam Pearce, ich mag den auch und ich habe auch drüber nachgedacht, ob man ihn da irgendwie noch prominenter featuren könnte. Aber das Problem ist, dass er dafür erstmal an Kontur und an Kontext irgendwie gewinnen müsste, damit er da wirklich bedeutsam ist. Und nur dann würde man diesen Schockeffekt kreieren. Weil wer ist denn Adam Pearce bis jetzt? Ja, er schreibt es ganz richtig. Er ist eigentlich der Laufbursche hier irgendwie für die unangenehmen Aufgaben. Wenn der sich jetzt gegen das System stellt, sagt man so, ja, kann ich verstehen. Ist ja nett. Er hat ja ein Motiv dahinter irgendwo. Und das macht diesen Turn umso weniger überraschend, umso weniger bedeutungsvoll. Deswegen sehe ich ihn da nicht, sondern du musst eigentlich jemanden haben, der quasi in dem System ist und daraus ausbrechen möchte. Eigentlich brauchst du einen richtigen Star, der dann
ja, also,
die Seite wechselt.
Ich finde, du beschreibst doch eigentlich gerade ganz gut. Und ich finde auch, damit können wir es abschließen. Weil, du hast es perfekt beschrieben, der Anführer von Retribution sollte dementsprechend, weil du gesagt hast, ein Star, jemand, der ausbrechen will, sollte ganz klar Michael Cole sein.
Wahrscheinlich ist es dann doch wieder Vince McMahon, der dann auch in so einem Outfit auftaucht und dann ruft er, it's me, WWE, was me all the time. Oder es ist Hulk Hogan, keine Ahnung.
Also, Mann, ey, Vince, geh mal Brombeeren pflücken oder sowas. Geh mal aus dem Ring jetzt.
Ja, also ganz, ganz furchtbare Story-Entwicklung und generell Raw diese Woche und auch die Wochen davor. Wir waren ja bei der noch recht positiv gestimmt. Also klar, Raw schwächer als SmackDown, da waren wir uns alle einig. Aber wir haben trotzdem ja doch hier so ein paar Funken zumindest gesehen. Aber Raw diese Woche fand ich katastrophal.
Also, ich muss auch sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass wir jetzt die Preview direkt nach SmackDown aufnehmen. Weil hätten wir sie am also ja, es macht natürlich keinen Sinn, aber hätten wir sie rein theoretisch am Dienstag nach Raw aufgenommen, also wäre es Raw oder Home Show gewesen, dann wäre ich sehr negativ in diese Preview reingegangen. Und jetzt gerade habe ich doch noch wieder so ein paar Sachen, an denen ich mich festhalte, wo ich sage, ach nee, das macht mir gerade wirklich Spaß bei SmackDown.
Ja, bei SmackDown gibt es einige positive Dinge und Matt Riddle gegen Baron Corbin.
Das habe ich auch. Warum verliert er denn gegen Baron Corbin?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Aber wir brauchen 50-50-Booking. Auch einen Baron Corbin braucht man ein Leckerli, damit er irgendwie weiterhin der böse Bube sein darf.
Ja, das hat meine Freundin auch gesagt. Die hat, weil ich meinte so, warum verliert er denn gegen den? Und die so, ja, du kannst den ja nicht immer verlieren lassen. Dann ist er der nächste Kurt Hawkins. Und ich bin so, ja, aber es ist Baron Corbin. Warum gewinnt er jetzt gegen Matt Riddle?
Ja. Aber lass mal hier ruhig dann den Match-Rundown irgendwo mal beginnen.
Ja.
Richtung Clash of Champions. Der Event findet ja in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Läuft wie immer auf dem WWE Network, wie sich das gehört. Und wir haben auch schon diesmal ein Kickoff-Match angekündigt. Und das ist das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Asuka und Zelina Vega. Asuka ja mit einer etwas merkwürdigen Titelverteidigung gegen Mickie James, mit dem gebotschten Finish, was wir schon mal angesprochen haben. Ja, und Zelina Vega hat sich dann jetzt auch in einem nicht besonders geilen Match, muss ich mal sagen, bei Raw, den Championship-Titelshot hier geholt. Kai, was sind hier deine Ambitionen vor dem Match?
Also ich habe ja gesagt, dass wenn wir die Preview nach Raw aufgenommen hätten, wäre ich negativ reingegangen. Und das ist so ein Beispiel dafür, weil auch wieder dieses Booking mit, wir ziehen Zelina Vega da raus, weil anscheinend klappt ihr Andrade und Gaza gar nicht. Und dann sind sie doch wieder zum 100. Mal Number One Contender. Geil. Und auch Zelina Vega, die macht ihre Sache als Managerin ja wirklich gut. Aber jetzt matchtechnisch war das gar nichts, ne? Also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber ich dachte immer, die wäre eigentlich relativ passabel im Ring. Aber als ich das jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist alles, also das ist alles, aber das ist nicht passabel. Weil das war wirklich nicht gut. Du hast einfach gemerkt, ey, wir brauchen jemanden, der jetzt mal gegen Asuka kämpft, weil so, wir haben langsam alle durch. Ich verspreche mir davon wirklich absolut gar nichts, ne?
Ja. Geht mir genauso. Das fühlt sich ein bisschen an wie aus der Not geboren. Asuka als Babyface-Champion braucht eine Heel-Herausforderin. Da hat man sich einfach mal Zelina Vega hier ja auch einfach mal rausgepickt. Sie hat jetzt mehr oder weniger einen Sieg hier eingefahren gegen eine Mickie James. Davor hat sie sehr, sehr oft verloren oder eigentlich gar keine Rolle gespielt, beziehungsweise eben war nur Begleiterin, Managerin von Andrade und Angel Garza. Sie wird ja auch hier sehr stark als Außenseiterin dargestellt. Das muss man eben auch sagen, dass das ja schon bei der Attacke auf Asuka schon sehr stark von den Kommentatoren auch rübergebracht worden ist. Also viel erwarten tue ich mir jetzt von dem Match ehrlich gesagt auch nichts. Sie werden hier eine Asuka haben, die ihre den Titel verteidigt. Und ich glaube aber auch, dass trotzdem eine Zelina Vega vielleicht dann hier und da irgendwie mit Schleue und den entsprechenden Heal-Tactics, wie man so schön sagt, dann zumindest mal den einen oder anderen Nearfall hier einfahren kann. Ich hoffe, dass das Match besser wird als das gegen Mickie James, weil eigentlich die Zelina kann mehr als das, was da abgelaufen ist. Also vielleicht hat es zwischen den beiden auch einfach nicht so richtig geklickt. Das gibt's ja auch manchmal. Aber ich sag mal so, das ist auch ein Match, das gehört auch in die Kickoff-Show.
Ja, absolut.
So ganz knallhart, das irgendwo ist, auch wenn es mir für Asuka leid tut. Und wir haben drüber gesprochen in der letzten Ausgabe, wie dünn die Damendivisionen derzeit auf beiden Seiten, also Raw und SmackDown, besetzt sind. Und das zeigt sich hier auch überdeutlich. Also nicht nur, dass man ja eigentlich Holter die Polter hier in Zelina Vega in diesen Spot reingedrückt hat. Es ist ja bei SmackDown nicht anders. Und da können wir vielleicht direkt den Bogen schlagen. Zu dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Da haben wir Champion Bayley gegen Nikki Cross. Und etwas, was hier bei dem Event sehr stark auffällt, ist, dass wir haben sehr viele Übergangsmatches, wo eigentlich schon übergeordnete Fädenbögen geschlagen werden. Und beziehungsweise schon am Laufen sind. Bei Bayley haben wir natürlich die Sache mit einer Sasha Banks, die Attacke von Bayley gegen Sasha haben wir gesehen. Der brutale Split der beiden, Bayleys Erklärung haben wir gesehen. Und bei Nikki ist ja auch die Sache noch mit Alexa irgendwo, schwelt ja da noch so ein bisschen mit, auch wenn diese Geschichte wiederum schon wieder stärker in Richtung Roman Reigns geht. Deswegen, Nikki Cross kam ja hier zu ihrem Championship-Match so ein bisschen wie ja die Mutter zum Kind irgendwo. Auf einmal war es da. Der Aufbau war relativ kurzfristig mit der Tatsache, dass man hier so ein Four-Way angesetzt hatte, dass dann eben Nikki gewonnen hat. Großartig Fehde ist jetzt hier nicht. Es fühlt sich extrem random an, oder wie siehst du das?
Ja, aber ich muss auch trotzdem sagen, dass das, was du eingangs erwähnt hast, eben die Sache ist, die dieses Frauen-Championship-Match von dem Raw-Match abhebt, dass du hier trotzdem noch siehst, alles klar, am Horizont ist was und in die Richtung geht's. Das hast du bei Raw gar nicht. Weil dann weißt du dann einfach nächste Woche bei Raw, weiß ich, dann kämpfst du wieder gegen Mickie James oder ist auf einmal mit Mandy Rose im Main-Event-Picture. Keine Ahnung. Und hier weißt du eben, du siehst, was du bekommst und du weißt eins, was drinsteckt. Du weißt, das ist ein Übergangsmatch, weil Bayley geht danach dahin, Nikki Cross geht danach dahin. Und das ist hier nur kurz, weil wir haben Clash of Champions, okay, alle Titel müssen bei Gold Rush verteidigt werden. Deswegen finde ich es hier auch gar nicht so schlimm. Ich glaube auch, dass die beiden eigentlich ein ganz gutes Match auf die Beine stellen können. Vielleicht geht es ja doch dann nochmal darum, dass irgendwie eine Sasha Banks am Ende nochmal dazukommt, vielleicht auch nach dem Sieg von einer Bayley, weil sie ja dann, sie würde ja nicht dann Nikki Cross dann zum Sieg helfen, sondern sie will nach dem Match eine Bayley angreifen und sagen, alles klar, den Titel hole ich mir jetzt. Hell in a Cell kommt ja, muss ja auch wieder gefüllt werden, ne? Aber das finde ich dann schon okay. Du weißt ja, was du bekommst und das ist absolut nicht schlimm. Sondern ich rechne da auch mit einem vernünftigen Match. Und dann gehen beide wieder in ihre anderen Fäden. Also vollkommen okay.
Ja, ich erwarte mir hier wirklich auch dieses typische Match, was wir hier schon häufiger von der Bayley gesehen haben. Wir werden eine Bayley haben, die durchaus dominant sich präsentiert. Nikki Cross, die ihre Babyface-Momente und diese Power-Up-Momente irgendwie immer wieder mit reinbringt. Ich rechne auch damit, dass wir hier eine Sasha Banks sehen. Und in der einen oder anderen Art und Weise. Vielleicht nach dem Sieg von Bayley, dass sie hinterrücks attackiert und auf jeden Fall da nochmal Rache nehmen wird. Weil das wird die große Story sein. Das ist momentan die dominante Damenfehde. Und man wäre dumm, wenn man das hier nicht weiter fortsetzen würde. Entsprechend glaube ich auch, dass wir das dann hier eben bekommen. Sieger für mich hier ganz eindeutig Bayley. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Und das große Match ist Bayley gegen Sasha. Der Titel steht hier im Mittelpunkt. Die Titel standen zwischen den beiden schon die ganze Zeit innerhalb der Fehde im Mittelpunkt. Entsprechend würde ich das da auch von ausgehen, dass das hier eine Titelverteidigung gibt. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben gerade schon Andrade und Angel Garza angesprochen. Vielleicht springen wir dann ganz schnell hier zum Match um die WWE Raw Tag Team Championship. Und wir bekommen schon wieder die Street Profits gegen Andrade und Angel Garza. Man hatte eigentlich gedacht, diese ganze Geschichte wäre vorbei. Ist schon jemand vergiftet worden? Ich meine, how much better can it get? Aber man hat jetzt einfach noch mal so einen sinnfreien Three-Way anberaumt, damit Andrade und Angel Garza hier dann noch mal ein Title-Match bekommen. So,
ja.
Also sprich, dieses Match ist noch viel hinlänglicher und uninteressanter aufgebaut als all die anderen Matches, die wir schon davor gehabt haben, die schon nicht besonders gut aufgebaut gewesen sind. Und wir bekommen es nochmal, Kai, weil es ist Gold Rush.
Genau, und eigentlich kannst du jetzt auch hier, weiß ich nicht, also von mir aus kannst du jetzt auch hier unsere Zusammenfassung von der SummerSlam Preview reinschneiden, von dem Match oder jeder verdammten Raw-Ausgabe der letzten Monate. Also, es ist mir wirklich egal. Das ist einfach ein Raw-Match. Das ist da, das wird passieren. Ey, und auch, weißt du, ob jetzt die Street Profits verteidigen oder ob Angel Garza und Andrade irgendwie doch mal Champion werden oder sich splitten, ne? I don't care.
Ja.
So, das ist wirklich, ich guck das komplett leblos und tot.
Ja, wir haben es halt gefühlt schon tausendmal gesehen. Die Street Profits halten jetzt die Tag Team Titel schon über 200 Tage
ja.
Und haben laut Statistik diesen Titel insgesamt 5-mal verteidigt. Naja.
Aber trotzdem, ich glaube, in der Zeit 20 Mal gegen Andrade und Garza gekämpft.
Ja, in der einen oder anderen Form, Verfassung, wie auch immer. Ja, und dieses ganze Hin und Her zwischen den beiden Teams, es ist keine tolle Fehde. Die Matches, muss ich auch ehrlich sagen, die waren zwar immer okay, sind aber nie über diesen Peak hinausgekommen, dass es besser war als okay. Und das erwarte ich mir eben auch nicht, weil, auch das haben wir im letzten Podcast gesagt, derzeit spielt Tag-Team-Wrestling keine Rolle. Das ist ein Filler-Match, es ist eine Filler-Fehde, das man jetzt irgendwie aufgebaut hat, damit man das hier auf der Card hat. Und das ist sowas, was ich dieser gesamten Card so ein bisschen entgegenhalte, sage ich mal. Es ist sehr viel, wo du das Gefühl hast, das haben wir schon sehr oft gesehen, es wiederholt sich. Eigentlich ist wenig dabei bei diesem Event, was man wirklich sehen muss auf dem Papier. Da kommen wir später zu. Aber das Match hier, ich sage jetzt einfach, das wird wieder eine Titelverteidigung, es wird wieder ein okayes Match werden. Aber es ist einfach jetzt ausgelutscht.
Ja.
Und sollen wir dann, also wer gewinnt hier für dich, um das hier abzuschließen?
Ja, Street Profits.
Okay.
Der Ref, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht die Zuschauer.
Nee, nicht so richtig. Ne? Kommen wir zum nächsten Match, weil auch das haben wir schon tausendmal gesehen. Der Kampf um die WWE United States Championship. Bobby Lashley, unser Champion, gegen Apollo Crews. Wie war das nochmal mit den Rematches und so? Man muss sich die verdienen? Naja. Immerhin hat Apollo Crews hier den guten Cedric Alexander geschlagen bei Raw. Wo ich mir auch gedacht habe, so, Leute, da lasst ihr den armen Cedric heel-turn irgendwie zum Hurt-Business, was durchaus ein guter Moment gewesen ist. Und dann verliert er hier wieder der letzte Depp, nachdem er irgendwie zu dumm ist, um den Ring zurückzukommen. Also, ich weiß auch nicht. Und dieses Match, auch wenn die beiden ja immer passable Konfrontationen sich geliefert haben, ist auch so ein Ding, wo ich mir sage, langsam reicht's, oder?
Ja, also, Bobby Lashley macht jetzt hier den. Ach, der Full Nelson hat jetzt einen neuen Namen bekommen. Ich habe einen Namen vergessen. Weiß nicht.
Der Hurtlock. Der Hurtlock ist es.
Ich wollte. Hurtlock, der Pro Wrestling Podcast. ja, also. Bobby, mach ihn lang. Und dann, ganz ehrlich, mach ihn kaputt, lass ihn tappen. Und dann, weil ich mag Bobby Lashley wirklich gerne. Also ich hätte es wirklich nie gedacht. Also vielleicht muss man auch einfach jetzt zurück betrachtet auch einem Shaggy einfach mal recht geben. Obwohl er damals absolut nicht recht hatte mit Bobby Lashley, hat sehr viel Charisma. Und er hat immer noch nicht sehr viel Charisma. Aber das, was er jetzt macht, macht er sehr gut, meiner Meinung nach. So als der Brecher da im Hurt-Business. Das finde ich schon ziemlich cool. Weiß ich nicht, verteidige den Titel und dann hätte ich gerne irgendwie Bock auf eine neue Fehde. So, ich muss da jetzt nicht, um jetzt in meinem MVP-Sprech zu bleiben, ich muss jetzt nicht weiter in Hurt Business gegen die Catering-Crew sehen, auch wenn es mir wirklich wehtut, irgendwie einen Ricochet und einen Ali beim Main Event versauern zu sehen, aber Lashley hier verteidigen und dann gerne irgendwie eine andere gute Fehde starten. Ich habe halt nur die Angst, dass jetzt jede Fehde, die ein Lashley bekommt, gleich sein wird. Also so vom Aufbau und Gegner her, dann kämpft er irgendwie gegen XY, und dann sagt er dann MVP, ja, hier, du bist doch so unwichtig und das und das und das. Und dann kämpft er gegen Shelton Benjamin, gegen MVP, gegen Cedric Alexander und dann darf er gegen Lashley kämpfen. Da habe ich ein bisschen Angst vor.
Was man sagen muss, man hat es hier schon geschafft, Apollo Crews als seriösen Midcarder irgendwie zu positionieren. Wenn auch jetzt dieser ganz große Sprung, gerade was so die Charakterdarstellung angeht, der ist jetzt nicht da, also er ist jetzt nicht der neue Apollo Crews, aber es ist zumindest eine Nuance da, die ihn ein bisschen interessanter macht. Und die beiden haben ja auch durchaus passable Matches gegeneinander abgeliefert, aber es dreht sich halt alles. Es dreht sich die ganze Zeit und die Frage, die sich mir hier erstellt, glaubst du, wir sehen hier irgendwie ein Eingreifen von Retribution, die sich dann nochmal am Hurt-Business vergehen?
Das könnte ich mir sogar vorstellen. Also das ist jetzt eine offene Frage. Kannst du dir vorstellen, dass der US-Title beim Hurt Business landet? Bei Retribution landet auf kurz oder lang?
Ja. Das ist natürlich eine Frage, wie man das Stable da jetzt weiter booken wird und wie man das weiter präsentieren wird. Wollen die Titel? Wollen die einfach nur Chaos anrichten?
Ey, wer Verträge unterschreibt, will der Titel gewinnen.
Ja.
Also ich fände es auf jeden Fall nicht verkehrt, weiß ich nicht so. Ich hätte auch einfach Bock auf so einen US-Title, wo dann als Namensschild irgendwie so Tiba draufsteht oder sowas. Das würde ich auch einfach toll finden. Das könnte ich mir vorstellen, dass da die Fehde in die Richtung geht. Also dass Bobby verteidigt hier, also das ist auch mein Tipp. Und dann geht's vielleicht irgendwie in Richtung Retribution, weiß ich nicht, doch ein Titelmatch. Also fände ich, glaube ich, Stand jetzt gar nicht so verkehrt.
Wenn das eben mit Retribution nicht wäre, dass man die nicht vernünftig präsentiert hat.
Ja.
Aber ich denke auch, dass man muss jetzt irgendwie gucken, dass man diese Fraktion um Apollo Crews, Ricochet und Ali so ein bisschen von dem Hurt-Business wegkriegt. Also das kann doch nicht sein, dass wir jetzt quasi 7 Leute haben, die einfach mal den kompletten Sommer und Herbst gegeneinander einfach nur im Ringe rein gegeneinander fäden. Also, und da passiert ja auch nichts. Also klar, nee, immer Matches, aber es passiert ja jetzt nichts, was emotional irgendwo wäre und was von Bedeutung wäre, sondern es ist einfach nur so ein Ringe rein an wechselnden Matches. Und das ist schade eigentlich, weil die
aber
bringen eigentlich alles mehr mit. Ja.
Ich weiß nicht warum, auch wenn das langweilig ist, ich mag trotzdem das Hurt-Business sehr, sehr gerne.
Ja.
Auch wenn die jetzt in dieser echt langweiligen Fehde stecken, aber ich habe trotzdem irgendwie sehr viel Spaß mit dem Hurt-Business. Und ich weiß nicht, warum. Also ich mag dieses Auftreten, ich mag diese Geschlossenheit, die darstellen, auch so diese gewisse Bedrohung und auch die also verschiedenen Charaktere in der Art zu kämpfen. Also ich habe mich jetzt trotzdem, auch wenn die Fehde echt zäh ist, ich habe mich trotzdem am Hurt-Business per se nicht satt gesehen.
Geht mir ganz ähnlich. Das liegt aber nicht unbedingt daran, sondern es liegt an der Präsentation des Hurt-Business an sich. Den hat tatsächlich auch diese Raw-Underground-Segmente, haben denen geholfen, dass du die als ernstzunehmende Arschtreter-Gruppierung irgendwie wahrnimmst. Und dieser Auftritt, dass sie diese erste Fraktion gewesen sind, die sich Retribution entgegenstellen. Das hat natürlich irgendwie diesen Konflikt. Ja, du hast eine Heel-Fraktion, die dann eine andere Heel-Fraktion attackiert. Dieser Konflikt ist da. Aber es hat letztlich doch irgendwie dafür gesorgt, dass du das Hurt-Business ein bisschen ernster nimmst. Und die Präsentation, gerade wenn die da geschlossen reinkommt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, mit den Anzügen, mit dem Look, mit der Musik, das hat man gut gemacht. Diese Fehde hier ist deshalb eigentlich total unwichtig. Und umso ärgerlicher ist halt, dass wir das jetzt schon wieder bekommen. Weil eigentlich braucht es das nicht. Eigentlich muss das Hurt-Business auf eine andere Art und Weise gestärkt werden, als dann hier mit der tausendsten Ansetzung zwischen Apollo Crews und eben jetzt hier in dem Fall Bobby Lashley. Aber wie oft hat Apollo Crews jetzt in den letzten Monaten gegen einen aus dem Hurt-Business gekämpft? Also ich habe vergessen mitzuzählen, aber da muss man ja nur die Raw-Sendung irgendwie abzählen und dann haben wir wahrscheinlich die Zahl.
Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen jetzt zu so diesem Clash of Champions-Ding geschuldet.
Ja, absolut, klar.
Weil halt eben jeder Titel muss verteidigt werden. Übrigens, können wir mal darüber reden, dass der Titel Clash of Champions komplett irreführend ist? Weil Clash of Champions eigentlich das ist, was bei Survivor Series passiert, weil da die Champions clashen und nicht hier. Weil hier ist eigentlich Clash of Champions gegen Number One Contenders. Das ist mega dumm. Also da fand ich Night of Champions war ein besserer Name.
Das stimmt. Ja. Wobei ich dieses Survivor Series Ding, wo man dann immer Raw gegen SmackDown Champion hat, das hat ja auch schon zu guten und zu schlechten Auswüchsen geführt, sagen wir es mal so. Aber ja, du hast vollkommen recht, weil letztlich sind es einfach nur ganz viele Championship-Matches, ganz normale, reguläre.
Ja, deswegen muss man sagen, ja, Titel muss auf die Card kommen, dann mach.
Genau. Passend dazu, nächstes Match, der Kampf um die WWE Women's Tag Team Championships. Wir haben die wiedervereinten Riot Squad, Ruby Riott und Liv Morgan, und die treffen auf die Champions, Nia Jax und Shayna Baszler. Ja, Kai, ist ein Match, oder?
Ist ein Match, ne? Und können wir darüber reden, dass das Ding von allen drei Tag Matches auf der Karte noch mit den meisten Aufbau hat?
Ja.
Was schon echt komisch ist, also gut, anscheinend Nia Jax auch jetzt so hauptberuflich nur noch Bock, Lana irgendwie durch Tische zu scheppern, aber okay. So ist das halt, wenn du mit jemandem verheiratet bist, der bei AEW debütiert. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Ja, ach, also ich find's okay, dass man die Riot Squad wieder zusammengepackt hat, weil das Splitten merkt man, yo, das war vielleicht gar nicht mal so schlau. Die passen ja auch irgendwie zusammen, weil ich finde, die also auch eine Ruby Riott und eine Liv Morgan, so, ich weiß, ich finde, die haben eine gewisse Chemie, die ergänzen sich irgendwie ganz okay. Ich erwarte mir jetzt hiervon aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel. So, ich mag es immer noch, eine Shayna Baszler zu sehen, ich mag es nicht, eine Nia Jax zu sehen. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Rechne ich aber trotzdem noch mit einer Titelverteidigung von Nia Jax und Shayna Baszler, weil, also, es würde mich irgendwie wundern, dass die jetzt die Titel so schnell verlieren. Die sind zwar das Odd-Couple, natürlich, aber die sind ja beide sehr dominant.
Ja. Und das würde auch nicht ganz zu der ganzen Geschichte passen. Und nachdem sich ja Shayna und Naya bei dem letzten Event bei Payback die Titel von Bayley und Sasha Banks geholt haben, wo wir auch echt positiv überrascht von dem Match gewesen sind, was wirklich gut gewesen ist, was eine schöne Story gehabt hat. Aber man muss eben auch sagen, dass zum Beispiel Bayley und Sasha, die haben ja hier noch als Team zusammen funktioniert in dem Kampf. Der Bruch kam ja erst dann danach. Da muss ich dann eben auch sagen, dass die Riot Squad, auch wenn sie natürlich eins der wenigen wirklich legitimen Tag-Teams und eigentlich der einzige wirklich legitime Herausforderer auf den Titel hier ist, die reichen dann eben doch nicht ganz an diese frühere Herausforderung dran. Deswegen bin ich ja auch bei einer Titelverteidigung. Ich glaube aber, das kann auch wieder ein ganz gutes Match werden, wo aber es aber vor allem darum geht, auch die Dominanz von Nia Jax und Shayna Baszler erstmal zu demonstrieren, an der sich dann die Riot Squad irgendwie so ein bisschen abarbeiten kann. Weil das ist ja auch letztlich so ein bisschen die Aufgabe von diesem Gimmick, was Ruby Riott und Liv Morgan haben. Die wollen ja nun mal von unten irgendwo nach oben kommen und mit allen Mitteln. Und ich glaube, das kann man hier ganz gut darstellen. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht genau, wo man jetzt hier mit Jax und Baszler hin möchte, weil da sind wir beim nächsten Punkt, den wir auch schon letztes Mal angesprochen haben. Die Damen-Tag-Team-Division ist ja so ausgedünnt. Also inklusive der Damen-Einzel-Wrestler ja irgendwie. Ich sehe da keine Gruppierung, keine Combo, die es dann irgendwie schaffen könnte. Ich meine, klar, jetzt kann man dann immer sagen, ja, vielleicht werden es ja dann irgendwann Mia Yim und Mercedes Martinez werden, die dann hier als Tag-Team auftreten und Baszler und Jax den Titel abnehmen. Dann Reckoning und Retaliation. Ich freue mich schon auf diese Podcasts, wenn wir dann ständig diese komischen Namen aussprechen müssen. Aber ich weiß nicht, wo man darauf hinaus möchte. Also die beiden funktionieren ja offensichtlich ganz gut als Team, auch wenn sie sich irgendwie nicht mögen, sind zerstörerisch und haben Spaß daran, ihre Gegner zu zerstören. Und das kann man ja auch gerade mit so etwas zarteren Wrestlern, sage ich mal, wie Liv Morgan zum Beispiel, die wird hier richtig leiden müssen, davon gehe ich mal aus. Deswegen Titelverteidigung meiner Meinung nach, solides Match. Und dann werden wir mal sehen, wie es da mit der ganzen Geschichte weitergeht.
Ja. Bei dir? Also unterschreibe ich, was du gesagt hast. Sehe ich genauso. Also das ist ja dieses typische, ja, also wie lange wird es dauern, bis Nia Jax irgendwie aufs eine Knie geht, dann aufs andere und dann irgendwie so ein Running Dropkick oder so ein Shining Wizard kassiert und dann irgendwann wird ja wieder hochgepowert und dann Ende, Sack zu, Titelverteidigung.
Irgendwie so. Aber auch hier, es ist zumindest eine frische Paarung und es ist dann auch wirklich ein Tag-Team-Match, was irgendwie dann auch mal ganz nett ist, dass wir mit der Riot Squad hier dann auch wirklich ein bestehendes Tag-Team jetzt wieder formiert haben und mal sehen, ist eine große Herausforderung für die beiden, dann auch mal so ein Match zu bestreiten. Ich kann mir da auch vorstellen, dass die da vielleicht noch mal über sich hinauswachsen und dass diese beiden Teams auch eine ganz gute Chemie zusammen haben. Ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein kleines Überraschungsmatch ist, was wir ja dann hier in der Mid- oder Undercard haben. Kommen wir zum nächsten Tag-Team-Match. Der Kampf um die WWE SmackDown Tag-Team Championship zwischen den amtierenden Champions Cesaro und Shinsuke Nakamura und der Lucha House Party. Da wissen wir noch nicht so genau, wer antritt. Ich vermute, es ist irgendwie wahrscheinlich dann Kalisto und mal gucken, Lince Dorado vielleicht. Also die
ja, aber Kalisto, da ist jetzt ja, die ist jetzt ja streiten.
Ja, aber deswegen denke ich ja, dass man ihn hier aktiv in das Match bringen wird. Damit der Twist dann auch wirklich quasi von ihm ausgelöst wird, endgültig, der Bruch. Weil wir haben so viele Tag-Teams, da kann man auch noch mal Lucha House Party splitten.
Stimmt, wir haben ja eigentlich auch gut. Also wir haben so unfassbar viele Tag-Teams, ne? Wir haben die und die und die anderen und die einen auch noch. Und ey, wir haben locker, glaube ich, 10, 12 Tag-Teams in der WWE gerade, ne? Pro ja, so Roster. Ist es. Ja, es ist echt, also wir sollten echt mal welche splitten, finde ich.
Naja gut, also hier bei Lucha House Party muss man ja sagen, wenn man jetzt da quasi Kalisto rausnehmen würde, und da sieht's ja ganz klar derzeit dann aus, vielleicht kann man dann mit den Grand Metalik und Lince Dorado ja noch irgendwie was anfangen danach.
Ja, dann weiß nicht, dann nimmt man ein Wort weg, dann sind's ja entweder die House Party oder die Lucha Party oder irgendwie sowas. oder Lucha House. Also.
Wir haben auch diese Auseinandersetzung dieser beiden Teams haben wir auch schon jetzt in der einen oder anderen Version schon diverse Male gesehen. Und auf dem Papier sicherlich wird das ein gutes Match, ist aber natürlich auch durch die Story irgendwie da ein bisschen geprägt. Aber irgendwie kommt diese Geschichte, gerade um die Lucha House Party, da irgendwie so richtig in Schwung kommt die nicht, oder?
Nee, also sag mal, das Einzige, was da in Schwung kommt, ist vielleicht Cesaro, wenn er seinen Move ansetzt. Aber, also ja, ich glaube, wrestlerisch wird das echt in Ordnung, weil das sind ja alles Leute, die es können. Aber das wird jetzt nichts Emotionales, wo du sagst, oh Mann, krass, Nearfall, oder? Sondern, ja, gut, durch, ist vorbei, Abpfiff. ja, also, ich finde, man merkt, das zieht sich sehr durch die Karte, dass das, also, du hast ja halt echt dieses Problem, es ist das Gimmick Pay-Per-View. Und es kommt ja nicht ohnehin, dass die Tech-Team-Titel immer so sehr stiefmütterlich auf der Card waren, dann waren sie es mal gar nicht und dann hier und hin und her. Und jetzt merkst du eben das Problem. Wenn du sie auf die Card packen musst, hast du einfach keine Story dahinter steckt. Sondern einfach nur, es geht nur, Team A kämpft gegen Team B um den Titel. Grund ist der Titel.
Ja, beziehungsweise man hat sich hier nicht genug Mühe beziehungsweise Kreativität ausgesucht irgendwie, um dann auch wirklich diese Matches entsprechend langfristig aufzubauen. Und dann muss ja nicht mal langfristig sein, aber dass da wirklich mal ein bisschen Zug hinter ist. Also bei Raw hat man das Gefühl, da wusste man einfach nicht so, oh, Mist, wir hätten das, also da hätte man ja die Fehde vielleicht sogar noch ein bisschen länger ziehen können und stattdessen muss man dann auf einmal nochmal diesen Three-Way ansetzen. Hier die Geschichte zieht sich ja auch schon so, aber man hat es nicht geschafft, auch mal hier und da wirklich emotionale Momente zu kreieren, also wirklich auch mal diese großen Momente innerhalb der Fehde zu schaffen, dass man sagt, ja, das Match möchte ich sehen. Stattdessen köchelt dieses ganze Ding so ein bisschen vor sich hin, der Split der Lucha House Party, die Streitigkeiten innerhalb der Gruppierung, die sind ja da und Cesaro und Shinsuke als die dominanten Heel Champions, die wir hier haben, das ist ja durchaus da, aber es fehlt einem sehr, sehr stark an emotionalem Bezug zu der ganzen Geschichte, die hier aufgebaut worden ist. Und deswegen ist das auch so ein Ding. Es hat nie eine große Rolle bei SmackDown gespielt irgendwo. Obwohl natürlich auch einen Cesaro und Shinsuke hat man ja versucht, dann auch nochmal bei Raw zu präsentieren und so weiter und so fort. Alles gut. Aber mir fehlt hier wirklich der Hook, weshalb ich sagen soll, ja, das ist Match interessiert mich. Weil im Endeffekt, Lucha House Party sind nun mal als Tag-Team auch wieder so plötzlich in das Picture reingerutscht irgendwo, nachdem sie sehr lange Zeit im Nirgendwo verschwunden waren. Jetzt sind sie wieder da und auf einmal soll ich sagen, ja, Mensch, die interessieren mich. Ist halt nicht so, ob die sich splitten oder nicht. Ist mir doch wurscht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Cesaro und Shinsuke, da bin ich neugierig drauf, ob die irgendwann dann auch wirklich mal ja große Titelverteidigung haben werden. Hier sind sie eigentlich eher so ein bisschen Beiwerk und ich rechne mit einer klaren Titelverteidigung und dem endgültigen Bruch zwischen Kalisto und seinen einstigen Leuten. Wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich auch so. Aber ich frage mich gerade, gegen wen soll denn eine große Titelverteidigung stattfinden? Also es gibt ja kein anderes Tech-Team. Also was jetzt irgendwie groß ist, das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Ich zitiere mal Kai, hier, die einen oder vielleicht auch die anderen. Oder
ach, stimmt, yo, die da drüben. Yo, die einen, die fand ich eigentlich relativ gut. Yo. Also gegen, die könnte ich mir bei WrestleMania vorstellen. Hier Cesaro und Sheamus gegen die einen. Also finde ich eigentlich, ach und guck mal, und Sheamus, Mann, mein Herz hängt immer noch an the bar. Ja, jetzt hängt mein Herz an T-Bar. Wir haben uns einfach das He weggenommen.
Also, jetzt ist es nur noch wir haben bei SmackDown haben wir noch ein paar Teams, ne? Muss man trotzdem mal sagen. Also, wir haben noch Heavy Machinery, haben wir zum Beispiel, wir haben noch Miz und Morrison. Vielleicht kann man da auf lange Sicht dann noch mal was draus machen.
Ja, also ja. Kann man machen.
So, wir haben noch drei Matches auf der Card. Also insgesamt
ist dir mal aufgefallen, dass wir bis jetzt nur Titelverteidigung getippt haben?
Ja.
Das kann eigentlich nicht sein. Das ist wie wenn du so einen Test machst und Test schreibst und die Lösung beim Ankreuzen ist immer A. Da denkst du so, nee, das sieht so gleich aus. Irgendwo muss mal B oder C kommen.
Ja, ich hab übrigens auch schon überlegt, ob nicht eventuell die Raw Tag Team Championships wechseln. Das ist so noch eine Möglichkeit für mich.
Und dann ja, aber die Frage ist also, wann wird unser B kommen? Wann sagen wir zum ersten Mal, okay, komm, der Titel, der wechselt?
Ja, kommen wir doch einfach mal zum nächsten Match. Triple Threat Leiter Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen dem amtierenden Champion Jeff Hardy, AJ Styles und Sami Zayn. Geschichte hier ist ja leicht erzählt. Sami Zayn ist ja als Intercontinental Champion quasi in die Covid-19-Pause gegangen. Wurde der Titel aberkannt. Es gab ein Turnier. Da wurde AJ Styles zum neuen Champion am Ende gekürt. Und Jeff Hardy hat sich dann eben im Nachgang am 21. August den Titel geholt. Wir haben eine Fehde zwischen den beiden hier gesehen. Dann kam Sami Zayn zurück und sagt, hey, ähnlich wie Shawn Michaels damals, ne, mit seinem alten Gürtel quasi, hat gesagt, hey, ich bin doch der legitime Champion, ich wurde nie besiegt. Und heraus ist diese Fehde gekommen und ein Leitermatch. Und das, also ich sag mal so, vorher haben wir ja gemeckert irgendwie so, ja, die Fehden, schwierig und eher so zweite Geige irgendwo. Das ist für mich das Sleeper-Match, was gar nicht so ein Sleeper-Match ist, weil Leiter draufsteht. Auf das Ding freue ich mich. Wie ist bei dir?
Ja, das ist auch eine der Sachen, warum ich gesagt habe, ich bin froh, dass wir das nach SmackDown aufnehmen. Weil auf das Ding hier habe ich richtig Bock. Und auch jetzt wieder diese Woche. Also ja, es ist natürlich meiner Meinung nach wieder komplett unsinnig, dieses Triple Threat Match bei SmackDown anzusetzen, wo alle drei gegeneinander kämpfen, nur eben ohne Leitern. Ne? Nee. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht.
Nee.
Aber, also, selbst wenn das Ding hier keine Story hätte, ne? Wenn du liest Jeff Hardy gegen AJ Styles gegen Sami Zayn Leiter-Match, das liest sich schon mal sehr, sehr gut. Dazu kommt dann noch, dass du auch eine akzeptable Fehde irgendwie dabei hast mit zwei Champions und wer ist der Richtige und einem AJ Styles drin, was ich eh super finde. Ich habe da schon echt Bock drauf. Ich bin gespannt, was die zaubern werden. Also wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob wir beide das waren, mit Kevin Steen gegen El Generico, den Ladder War, haben wir zusammen gemacht, ne, beim Match of the Week.
Wir hatten zu, Alter, was du mit dem Ladder War hast. Wir haben zuletzt einen Fight Without Honor gehabt und den Ladder War hast du noch immer nicht gesehen.
Oder? Ich habe davon einfach sehr viele Highlights gesehen, glaube ich.
Das haben wir im Match of the Week auch schon so besprochen. Da habe ich gedacht, so nein, wir haben dazu nie einen Podcast gemacht.
Bist du sicher, dass ich den nie gesehen habe?
Ich weiß nicht, ob du den nie gesehen hast, ja. Aber wir haben nie einen Podcast auf jeden Fall dazu gemacht.
Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, so ein Sami Zayn, der kann ja auch in solchen Matches krass aufblühen.
Das stimmt.
In dem Ladder War, den ich damals gesehen habe und alleine als Match of the Week besprochen habe vielleicht. Also ich habe da schon echt extrem Bock drauf. So, ich glaube, da kommen irgendwie Aktionen, wo du sagst, ach krass, so damit hätte ich nicht gerechnet oder sowas. Wer weiß, wo Jeff Hardy sich wieder runterschmeißt. Wer weiß, was Sami Zayn macht, wo er durchspringt, irgendein Helluva-Kick oder sowas. Weiß nicht, Styles-Clash von der Leiter nach draußen, so, was halt so passiert. Ich habe da wirklich richtig Bock drauf. Und hier ist auch nämlich das Match, was ich sehr schwer finde zu tippen. Mhm. Weil prinzipiell könnte es jeder gewinnen. So weh es mir auch tut, das zu sagen, glaube ich, dass die wenigsten Chancen noch ein AJ Styles hat.
Ja.
Weil er die Titel irgendwie auch nicht braucht. Deswegen tippe ich jetzt hier, weil man kann nicht immer A auswählen, man kann nicht immer sagen Titelverteidigung, sonst irgendwann wird es unrealistisch, sag ich, dass der wahre Champion, Sami Zayn, und man könnte sogar momentan fast sagen, Olafs Zwillingsbruder vom Look her.
Ich war beim Friseur. Hallo?
Oh, echt?
Ja.
Oh Mann, schade. Hättest du es nicht später machen können, hätte der Gag noch gesessen. Also, dass dann Sami Zayn, Corona-Olaf, sich den Titel zurückholt.
ist tatsächlich auch mein Pick hier. Also, es gab ja auch Gerüchte, dass ein AJ Styles zurück zu Raw wechseln könnte.
Kein Bock auf Paul Heyman.
Ja, das ist ja tatsächlich so irgendwo. Und Jeff Hardy, glaube ich, für ihn wäre das eine gute Möglichkeit, um den Titel loszuwerden und um einfach diese Fehde noch ein bisschen weiter zu ziehen. Kannst du wieder sagen, hier, Jeff Hardy ist vielleicht als Jäger besser irgendwo, aber ich hätte ganz gern, dass hier ein Sami Zayn gewinnt. Und ich erwarte mir hier wirklich ein schnelles Match, ich erwarte mir hier die großen Spots, die waghalsigen Aktionen. Und das sollte gut werden. Auch wenn man jetzt bei SmackDown schon ein bisschen gesehen hat, dass die drei ja, also man merkt schon, dass die nicht mehr die aller Jüngsten irgendwo sind. Und auch gerade Sami Zayn natürlich jetzt gerade nach den Verletzungen irgendwie, die er dann auch in der jüngeren Vergangenheit gehabt hat, dass sie nicht mehr ganz auf diesem ganz, ganz hohen Niveau sind, wie sie vielleicht noch vor 2, 3, 4 Jahren gewesen wären. Aber trotzdem, gerade dadurch, dass wir drei Leute im Ring haben, die sich mit Leitern auskennen, die da wirklich auch drin aufgehen, das kann ein richtig cooles Leitermatch werden. Und ich tippe ja auch auf Sami Zayn. Also, das tut mir jetzt leid, dass wir uns da so einig sind. Wir hätten das vorher aufschreiben sollen, da hätte ich es beweisen können, dass ich vorher schon Sami Zayn auf meinem Zettel hatte. Aber ich sehe es eben auch so. Jeff Hardy braucht den Titel nicht unbedingt, um irgendwie over zu sein. AJ Styles sehe ich auch in der Rolle nicht unbedingt gerade so. Sami Zayn ist jemand, der kann davon profitieren, der kann auch in den Promos dann danach sagen, ja, ich habe es euch doch die ganze Zeit gesagt und so weiter und so fort. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann auch bald noch Daniel Bryan, der sich hier mit einmischt, nur so als ein Beispiel. Und Sami Zayn gegen Daniel Bryan kaufe ich. Genauso ja. Wie Sami Zayn gegen AJ Styles, glaube ich auch. Also da gibt es so viele Mischungen und Paarungen, die da interessant werden könnten. Das ist eine gut aufgebaute Fehde, die wir hier haben. Auch das Segment zwischen den dreien, das Triple Threat Match lasse ich jetzt mal weg, das hätte es nicht gebraucht. Aber das Interviewsegment der drei war echt cool, das hat Spaß gemacht. Und ich erwarte mir hier einfach ein richtig gutes Leitermatch. Und das am Ende Sami Zayn auf sneakige Art und Weise gewinnt.
Yes.
Ja. Und da, jetzt sind nämlich auch diese drei Matches, auf die ich richtig Bock auf der Card habe, während sich der Rest so ein bisschen anfühlt wie ja bessere Raw- und Smackdown-Ausgaben. Also wir haben drei Matches auf der Card, da habe ich richtig Bock drauf, weil es da einen Abschluss gibt. Und wir springen hier einfach mal zu dem Match um die WWE Universal Championship. Und da haben wir natürlich den Champion Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman, gegen seinen Cousin, gegen den guten Jey Uso. Und nach dem Heel-Turn von Roman Reigns und den ganzen Eskapaden und die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, wie auch die Story jetzt aufgebaut worden ist mit dieser Familienfehde, wo man jetzt auch noch die Leute ja aus deren Vergangenheit mit reingeholt hat, hier die Väter und die Verwandten, ne, einen Rikishi haben wir gesehen, wir haben einen Afa gesehen und einen Sika und so weiter und so fort, die dann hier nochmal drüber gesprochen haben, wie deren Verhältnis ist. Und ich muss sagen, dass diese Fehde der beiden, ich hätte es nicht geglaubt, aber das ist richtig interessant und das macht Spaß, das zu sehen.
Das ist halt krass, weil so, um es mal im hippen Sprech zu sagen, so cringe-worthy das auch sein könnte, also so unangenehm, mäßig mit diesem, oh hier, ich bin der Tribal Chief und hahaha und this is my island now und so, ich bin das Familienoberhaupt. Das könnte ja, also das hat ja Potenzial, richtig Fremdscham-Charakter anzunehmen. Und das dachte ich auch erst die ganze Zeit. Und das Gefühl hatte ich auch irgendwie. Das hat mich immer so begleitet, als ich die beiden gesehen habe. Aber, ey, das weiß ich nicht. Also, das wird so gut verkauft von den beiden, dass mich das komplett abholt. Also auch jetzt diese Promo davon um Roman Reigns. Ich mag es ja auch, dass eben Paul Heyman nicht die ganze Zeit nur für ihn redet, sondern auch, wo dann Roman Reigns so Jey Uso komplett rund gemacht hat im Ring. So dieses so, ja, so die Familie, die braucht mich und so, du bist ja nur ein Zwilling, er hat ihn ja nicht mal beleidigt, sondern so nach dem Motto, er hat ja nur Fakten aufgezählt. So wurde es ein bisschen dargestellt. Und dann auch ein Jey Uso, der da so komplett wie so ein begossener Pudel in einem Ring stand, gar nicht einem Roman in die Augen geguckt hat. Dann aber, als ein Roman dann wegging, doch irgendwie so dieser Kampfgeist geweckt wurde, was ich auch ganz geil fand. Weil er dann so meinte, ja, wenn die Leute Roman sehen, sagen so, ja, das ist der Main-Eventer Mr. WrestleMania. Hab ich auch gedacht, ja, Grüße an Shawn Michaels. und so, wenn sie mich sehen, fragen die immer so, ja, wer von den beiden bist du? Und ich dachte so, ja, das ist halt bei mir auch so, weil ich finde, die sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich und ich kann die nicht auseinanderhalten. Das war schon irgendwie sehr gut. Und dann, wo dann auch ein Jey Uso irgendwie dann nochmal relativ auch irgendwie tough dastand, auch mit sehr viel Herz dastand, aber dann eben dann doch am Ende nochmal aus dem Leben geboxt wird von einem Roman Reigns, der dann auch so ganz heftig auf ihn einredet, nochmal als er da auf dem Boden liegt und dann seine kranken Arme präsentiert mit dem Gürtel in der Hand. Also so sehr ich dachte, dass es irgendwie unangenehm wird mit dieser Familie und hier und da, so gut fand ich das dann doch. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und ich habe da richtig viel Bock drauf. Also klar, wir erwarten jetzt natürlich alle, dass ein Roman Reigns ein Jey Uso komplett zu Brei schlägt. Aber ich finde den Aufbau sehr gut. Und damit habe ich teilweise nicht gerechnet, dass mich das irgendwie so mitnimmt, positiv.
Ja. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Da hat man sehr viel richtig gemacht. Und man hat auch die richtige Tonalität, auch innerhalb der Matches, die wir in den vergangenen Wochen ja gesehen haben, hat man da getroffen. Also wir haben ja immer wieder die beiden da als Team gesehen und die dann miteinander funktionieren, wo du aber trotzdem gemerkt hast, dass irgendwie Jey vielleicht eher seinen Cousin hier haben möchte, dass er diese Familieneinigkeit haben möchte und ne, diese Freundschaft zwischen den beiden, dieses Band, was da ist, und in Roman Reigns, der dieses Band dann ja im Endeffekt nochmal uns präsentiert hat, wo er dann ja ihn fast geschützt hat, so nach dem Motto, ja, die Wahrheit ist aber, ne, du wüsstest nicht mal, was du damit anzufangen hast hierbei mit dem Titel Gold, ne? Und er weiß gar nicht, was für einen Druck er verspürt. Also ein Roman nimmt ihm ja quasi diese Aufgabe ab und ein Jey präsentiert dann seine Gegenseite dazu und dann am Ende dieser Superman-Punch, der dann wirklich dann auch, wie gesagt, dieses Band zerschnitten hat und gesagt hat, so, jetzt ist hier Schluss und Roman kennt diese Familienbande nicht mehr und ein Jey Uso muss sich dann diesen Schlag gefallen lassen und das gibt dann eben noch mal diese zusätzliche Emotionalität, diesen zusätzlichen Funken Härte auch dann eben für das Match, was wir dann bei Clash of Champions sehen werden. da hat man sehr viel richtig gemacht, sage ich ganz klar. Auch in der Charakterpositionierung mit Roman Reigns hat man da sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Jey Uso in dieser Rolle, auch in den Promos, so gut funktionieren würde. Das hat er toll gemacht, diese Bedrücktheit auch, du hast gerade diese Ansprache im Ring angesprochen, wir müssen gleich noch was anderes hier kurz natürlich anmerken mit Alexa Bliss und dem Fiend, was ja auch natürlich im Hintergrund schwelt, da müssen wir gleich auch drüber sprechen. Aber zurück zum Jey Uso, die Art und Weise, wie er dann hier dann auch dann gemeint hat, so was wäre denn, wenn du falsch wär, wenn du falsch liegen würdest, ne? Warum musst du denn derjenige sein, der hier sich für die um die Familie kümmert und so? Und das hat der Jey Uso super gemacht. Deswegen, ich rechne hier natürlich auch mit der Titelverteidigung, weil auch da haben wir natürlich dieses große Damoklesschwert des Fiend irgendwo über der ganzen Geschichte hängen. Aber selbst wenn das nur eine Übergangsfehde gewesen ist, hat man das sehr, sehr gut gemacht. Und
also ich wollte gerade sagen, also für eine Übergangsfehde ist die besser als manche Hauptfäden, ne?
Eben. Und da sieht man auch, also manchmal klappt's halt dann eben auch. Und da hat man hier den richtigen Ton getroffen. Ich bin da gespannt drauf, wie wir es sehen werden. Werden wir hier fast einen Squash sehen? Werden wir so ein typisches Underdog-Match sehen, wo ein Jey Uso dann immer wieder vielleicht auch die Kicks ansetzen kann, vielleicht auch dann hier und da den Nearfall vielleicht erzielen kann? Weil auch für den Roman, der hat ja bis jetzt kein richtiges Einzelmatch bestritten. Also ne, das Match bei Payback war jetzt ja ein Three-Way und dazwischen waren Tag-Team-Matches, aber es ist sein erstes Einzelmatch seit seinem Comeback.
Und was er halt auch komplett bestreitet. Also man wird ihn ja auch anscheinend nicht im Shirt sehen, ne? Sondern jetzt ja. Mit seinem, ich sag mal, mit seinem neuen Ringgear, so wie es ja. Klingt.
Genau.
Und also ich bin da sehr gespannt. Also ich habe aber schon so dieses Finish vor Augen. Also es gibt dann den Spear und dann Roman Reigns, der dann so ganz klar so dieses das Bein nimmt, das Cover durchzieht und sagt so, ja, das war's jetzt. Habt ihr mit was anderem gerechnet? Weißt du? Ja. Dieser typische Blick dabei. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es hier eher so in Richtung Squash geht. Dass ein Jey Uso vielleicht gar nicht viel Offense zeigt. Vielleicht am Anfang einmal ganz kurz, so Upset-mäßig. Aber ich glaube schon, dass hier ein Roman extrem dominant dargestellt wird.
Es kann auch ein sehr, sehr schnelles Match sein. Also so im Sinne von, dass beide hier wirklich dann auch direkt Vollgas geben. Dass es vielleicht nur ein 5, 6, 7 Minuten Ding wird mit den großen Aktionen dann eigentlich. Aber da bin ich einfach mal sehr neugierig drauf, wie man das umsetzen wird. Man möchte ja wahrscheinlich auch einen Jey Uso vielleicht noch ein bisschen schützen, beziehungsweise ich glaube schon, dass man mit dem noch ein bisschen was probieren kann jetzt nach dieser Geschichte. Aber trotzdem, für den Roman Reigns wird es dann im Nachgang natürlich in Richtung Fiend gehen. Das hat sich ja zum einen ne, durch das Wobbly Walrus im Firefly Funhouse angedeutet. Und jetzt bei SmackDown haben wir ja dann auch gesehen, als ein Roman hier seinen Weg zum Ring gemacht hat, um das Interview mit Jey zu machen, ist er ja an einer Alexa Bliss vorbeigegangen. Und Alexa Bliss hat ihm ja dann auch den bösen Blick zugeworfen hier, den Blick des Todes. Sie ist ja vorher durchgedreht. Wir haben es schon gesagt, diese Kontrolle, der Einfluss des Fiend, der wird ja immer dominanter. Jetzt diese Woche hat man zum ersten Mal auch das rote Licht gesehen. Wir haben die typischen Geräusche vom Fiend gehabt. Eine Alexa, die gegen eine Lacey Evans hier komplett durchdreht und dann eben nochmal böse in die Kamera stiert, dann den Roman Reigns böse anschaut. Glaubst du, wir sehen dann hier nach dem Match oder schon während des Matches eine Konfrontation mit dem Fiend? Sehen wir Alexa, die vielleicht hier irgendwie auftaucht im neuen Outfit oder was auch immer?
Also während des Matches nicht. Also ich möchte gerne, dass dieses Match für sich alleine steht. Ich will hier den Fiend nicht sehen, weil ich hätte gerne diesen Fokus, also ich hätte gerne diese Roman-Uso-Feder in sich einmal abgeschlossen. Und dann kann es gerne weitergehen, aber nicht schon während die Feder noch gerade im Ende ist. Das fände ich doof. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nach dem Finish irgendwas passiert. Aber vielleicht nur so eine Kleinigkeit. So ob da jetzt irgendwie eine Alexa Bliss steht oder der Fiend oder ob das Licht ausgeht, flickert, keine Ahnung. Flackert.
Mhm. Egal.
Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch, dass es erst bei SmackDown danach weitergeht. Aber ich muss auch noch mal irgendwie zurückrudern zu den Sachen, die ich in den letzten Wochen gesagt habe. Jetzt gerade, so sehr ich es am Anfang verteufelt habe, bin ich eigentlich erstmal relativ gespannt, wie es mit Alexa Bliss und dem Fiend weitergeht. Weil ich habe ja ganz stark gesagt, dass ich das kacke finde, dass ich irgendwie da auch eine Alexa Bliss nicht drin haben will. Ich fand's jetzt oder find's bis jetzt aber eigentlich ganz interessant, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also es wirkt nicht so aufgesetzt und affig, wie ich's gedacht hätte. Also, ja, klar, dieses, ich guck ganz Zeit böse oder sowas, ja, okay. Aber eigentlich mag ich, dass jetzt hier wieder dieser Fiend-Charakter so wieder so ein bisschen dieses Übernatürliche zurückbekommt, was er ja teilweise verloren hat. Und es jetzt wieder ist, okay, er beeinflusst wieder die Leute und Alexa Bliss, die mit ihm Kontakt hatte. Und es ist dann auch eigentlich jetzt wirklich Long-Term Storytelling. So dieses, also es hat sich ja langsam aufgebaut mit diesem Alexa Bliss-Fiend-Ding mit erst streichel ich dich mal und dann gibt's mir die Mandible Claw, halt wie so ein normales Date eben abläuft. Das finde ich eigentlich jetzt doch spannender, als ich es am Anfang vermutet hätte.
Und ich glaube, der Geschichte tut es auch gut, dass man den Braun Strowman hier rausgenommen hat.
Ja, das also sowieso, Braun Strowman kann gegen Dabba Kato kämpfen, keine Ahnung, ist mir egal.
Genau, ja, der hat ja auch hier ganz klar einen Sieg davon getragen, der gute Braun.
Ja.
Aber den lassen wir jetzt erstmal außen vor, der ist ja noch nicht mal auf der Karte, also von daher werden wir den noch mal woanders beleuchten. Aber ja, ich rechne tatsächlich auch damit, dass wir jetzt hier irgendwie eine Fortführung haben. Und wenn es eben nur das rot flackernde Licht ist, die Hinweise verdichten sich ja einfach, dass man dann hier die nächste große Fehde ansetzt. Wir haben dann demnächst Hell in a Cell. Persönlich würde ich sagen, da möchte ich jetzt nicht Roman Reigns gegen den Fiend sehen in Hell
in a Cell. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also, weil Roman gegen Fiend ist das unausweichliche Match. Das wird stattfinden. Ne? Das ist Fakt. Ich möchte nicht, dass der Fiend gegen Roman Reigns verliert. Ich möchte aber auch nicht, dass Roman Reigns den Universal Championship verliert. Ne? Das ist mein Problem.
Ja, und noch dazu fehlt mir hier so ein bisschen die Bewandtnis. Warum, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn es dann, das wäre ja das große Match bei SmackDown, das müsste dann ja im Hell in a Cell stattfinden. Ich fände das nicht passend dafür, dass die Fehde quasi dann ja erst so vor sich hin köchelt eigentlich. Weißt du, bis jetzt gab es noch keine Konfrontation, sondern nur Hinweise. Klar, in den kommenden Wochen kann man das noch machen, aber eigentlich sollte ja das Hell in a Cell Match der Abschluss einer Fehde sein und nicht einfach der Auftakt eigentlich.
Ja, das ist. Aber vielleicht kriegen wir auch so ein Simone Prison Match oder sowas. So als Äquivalent zum Punjabi Prison.
Nee. Aber wir sind uns einig, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall eine Fortsetzung dieser Geschichte sehen werden. Und wir sind uns auch einig, dass wir hier eine Titelverteidigung sehen.
Ja, aber ich, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob jetzt auch vielleicht schon der Fiend auftaucht, sondern erst bei SmackDown, das weiß ich noch nicht. Also ich lege mich da ehrlich gesagt noch nicht fest.
Ich bin jetzt mal wagemutig und sage, wir kriegen eine Alexa, die dann hier kurz auftaucht und Roman ablenkt. Jey Uso versucht einen Roman einzurollen, Roman kickt aber noch aus und dann gibt's ein Spear und dann ist das Ding vorbei und Alexa steht dann am Ende des Matches oder dann vielleicht der Show, je nachdem, ob es der Main Event ist, steht sie dann unheilsschwanger auf der Bühne und schaut bedrohlich und es gibt ein bisschen rotflickerndes Licht und dann ist das Ding hier vorbei und vielleicht kommt dann von hinten auch noch der Fiend und dann gibt's die Mandible Claw gegen Roman, weiß man nicht. Aber ich glaube schon, dass wir hier ein bisschen Aktion sehen werden. So.
Main Event Time. Also wenn, dann aber erst nach dem Match, bitte. Ich will das nicht im Match haben.
Ja, ich glaube, dass wir Alexa schon im Match sehen werden. Und dass es da einen kleinen Spot geben wird. Aber jetzt kein direkter Eingriff, sondern eher so wie, weiß ich nicht, wie die Frau in Schwarz.
Wie das Kind, was damals bei John Cena gegen Bray Wyatt gesungen hat.
Genau so, nur in gut.
Ja.
Ja, sollen wir da mal hier zum finalen Match kommen? Wir haben ja noch das Ambulance-Match zwischen Randy Orton und Champion Drew McIntyre. Und hier geht's natürlich um die WWE-Championship.
Ja. Drew McIntyre auch, gerade für die Hörer sehr interessant, sieht sehr gut auf dem Poster aus. Wirklich fantastisches Bild gewählt. Ich weiß noch, dass es auch so ein Kofi-Bild damals gab, als er der Face-Champ war.
Ja.
Was so blöd aussah. Also so sehr, sehr grinsebackelmäßig unterwegs, was auch gar nicht passt zu der dann doch prominent dargestellten Coolness eines Drew McIntyres. Aber naja.
Genau, wenn ihr das Podcast-Ding hier gerade auf eurem Handy hört, könnt ihr gerne mal ganz kurz auf euren Display gucken. Da habe ich dann das Bild als Thumbnail mit eingebaut. Also freut euch da drauf. Ja, ansonsten, die Fehde ist ja durchaus ich sag mal, durchaus ganz emotional aufgebaut gewesen. Wir wissen hier, es geht zurück bis zum SummerSlam, da hat Drew McIntyre per Backslide gewonnen. Danach haben sich die beiden hier gegenseitig quasi ins Krankenhaus geschickt, wahlweise mit Punts. Und dann Randy Orton hat Drew McIntyre den Kiefer gebrochen, das ist ja auch eine fortwährende Geschichte. Man hat noch Randy Orton ist auch ins Krankenhaus befördert worden, dann Wochen später.
Ganz kurz dazu.
Wir haben noch Keith Lee gesehen.
Wie geil war eigentlich diese Promo von Randy Orton, wo er gesagt hat, so, Drew McIntyre gab mir nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Okay, nee, fuck, er gab mir drei Claymores. Das fand ich sehr witzig und irgendwie, also so Randy Orton, dem nehme ich so Sachen aber auch einfach ab, weil der so, ja, so, ist halt passiert, keine Ahnung, ist mir auch egal. Das fand ich sehr lustig.
An dem prallt's halt einfach ab, weißt du?
Ja, an der Apex Predator.
Genau, aber wir haben ja einen Keith Lee gesehen auch, der in diese Fehde auch hineingeworfen worden ist.
Als erstmal Spielball.
Genau, so fühlt sich's jetzt an, oder? Der darf zwar noch nicht clean verlieren, aber zumindest den Punt darf er hier nochmal einstecken.
Genau, oder von Stühlen geschlagen werden oder whatever, gar KO'd werden. Aber clean verlieren ist nicht für Keith Lee. Also es war so dieses, okay, wir können jetzt nicht die ganze Zeit Randy gegen Drew kämpfen lassen, dann lassen wir Randy gegen Keith kämpfen und Drew gegen Keith kämpfen. Okay, so machen wir's. Also das, ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht. So, ich glaube, man hätte die Feder auch so irgendwie aufbauen können, ohne dass jeder 7-mal gegen Keith Lee kämpft. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz okay aufgebaut, weil da auch diese Aggressivität drin steckt. Deswegen finde ich ja auch das Bild von dem Drew McIntyre so unpassend, weil er dann auch schon mit sehr viel Härte vorging, gerade diese Claymore-Kicks, wo er wirklich so, egal wo Randy Orton durchs Gebäude gelaufen ist, einfach gewartet hat und gesagt, so, jetzt, dem gebe ich noch mal einen mit. So, sei es im Ring, sei es Backstage irgendwie. Ich hätte noch so ein Video gewartet, so Randy Orton kommt gerade vom Klo und dann auf einmal kommt so aus dem, so schräg angesprungen, kommt so ein Claymore-Kick ins Bild. das mochte ich dann schon, weil dann auch diese Aggressivität von der McIntyre wieder dargestellt wurde, was wir auch wollen. Wir wollen nicht immer ich bin der nette Face oder sowas und alles ist schön, sondern der darf auch mal ein bisschen aggressiv sein. Und das verkauft McIntyre eigentlich ganz gut. Randy Orton super asozial in allem, was er macht. Was natürlich nochmal perfekt durch den Punt verkauft wird. Und du hast es ja schon angesprochen, beide treten sich die ganze Zeit ins Krankenhaus. Deswegen passt ja auch hier das Ambulance-Match.
Ja, Dave Meltzer hat ja hier mal gemutmaßt, dass quasi das Ambulance-Match die Möglichkeit wäre, einen Drew McIntyre hier von seinem Titel zu befreien, ohne dass er einen direkten Pinfall einsteckt. Weil natürlich hast du, ein Ambulance-Match bedeutet ja immer, dass du irgendwie deinen Gegner hier in den Krankenwagen stopfen musst und der muss dann ja aus der Halle fahren oder wie auch immer. Es ist ja kein Stretcher-Match zum Beispiel, sondern es ist ja ein Ambulance-Match. Du hast halt hier ein paar Möglichkeiten, wie du dann einen Drew McIntyre quasi verlieren lassen kannst, ohne dass er wieder klare Verlierer aussieht. Also vielleicht springt er auch mit dem Claymore einfach daneben und landet dann im Krankenwagen. Mit dem
Krankenwagen rein.
Und du hast einfach die Tür zu und zack gewonnen. Schade.
Wie so eine dumme Sau. Wie affig das wäre. Einfach so, oh nein, daneben, tschüss.
Warte mal ab.
Ich sehe schon. Einfach genau das, so wird das Finish sein. Weißt du, setzt du zum Claymore an, springt einfach in den Krankenwagen rein und sagst so, ach doof, jetzt habe ich verloren. Oh Gott, das wäre so richtig antiklimatisch.
Aber das. Ich halte es daher hier gar nicht für so unwahrscheinlich, dass ein Randy Orton das Ding gewinnt, weil die Stipulation ihm eigentlich entgegenkommt und auch dann eben ja einen Drew McIntyre schützen könnte in der Art und Weise, wie er dann seinen Titel verliert und dann kann er eben wieder auf die Jagd gehen. Das habe ich gerade bei Jeff Hardy gerade schon mal verwendet, dieses Wort. Ich verwende es hier nochmal. Ich finde, dass ein Drew McIntyre einen guten Job gemacht hat als Champion. Aber tatsächlich, wenn du diese Fehde noch ein bisschen ziehen möchtest, dann kann man es durchaus so machen, dass er jetzt hier verliert und dann gibt es nochmal das Rematch bei Hell in a Cell und da kann sich das Ding dann zurückholen in einer wirklich großen Schlacht. Deswegen so die Abfolge ist ja eigentlich ganz logisch. Wir haben jetzt beim SummerSlam hatten wir dieses Wrestling-Finish gehabt, jetzt hier haben wir dieses Gimmick-Finish, sage ich mal, und dann eben in Richtung Hell in a Cell haben wir dann wirklich dieses Käfig-Ding, was dann wirklich auch die Fehde beendet. Und da darf dann auch ruhig ein Randy Orton hier als Verlierer rausgehen und ein Drew McIntyre als Gewinner rausgehen. Aber ich sage jetzt hier mal ganz keck, wie ich bin, das wird ein hart gefühlter Brawl und am Ende ist Randy Orton einfach der Klügere, der dann hier das Ambulance-Match gewinnt und nochmal als Champion davon geht und dann kriegen wir das Rematch bei Hell in a Cell.
Ja, macht Sinn. ich bin ja wirklich kein Fan von diesem Title-Ping-Pong, mit dem gewinnst du diesen Monat, gewinne ich anderen Monat. Aber gut, also irgendwie musste ja auch ein John Cena auf seine 15 Titel kommen. Oder waren es 15 oder 16? 15, ne? 16?
War er nicht schon gleichgezogen?
Gleichgezogen mit Ric Flair, ja, sind es dann 16?
Ja.
Okay. Ja, also irgendwie, das war ja auch damals bei Randy Orton und oder mit Edge war es ja auch so. Heute gewinnst du, nächste Woche gewinne ich und dann passt das. Und würde hier auch Sinn machen, um so, also weil warum sollte jetzt nochmal ein Hell in Cell Match kommen, wenn Drew McIntyre jetzt schon wieder verteidigt, ne? Würde hier auch wenig Sinn machen. Ja, also ich glaube, du hast mich überzeugt mit deiner Argumentation. Ja. Außerdem sehe ich, wie die Claymore daneben geht und Drew McIntyre einfach ganz dumm in den Krankenwagen springt.
Das wäre halt eine Möglichkeit, aber deswegen, ich sehe halt eben Hell in a Cell und diese Fehde, die wird man noch weiterziehen, weil die Fehde, die gibt das auch noch her, da ist noch Feuer drin. Ambulance-Match ist für mich auch kein richtiger Fädenabschluss, egal wie man es dann irgendwo präsentieren wird. Das ist eher so ein, ich finde ein Ambulance-Match immer sehr gimmicky irgendwie, also so ein bisschen, das ist hart an der Grenze zur Albernheit, sagen wir es mal irgendwo so. Und deswegen glaube ich, dass wir hier diesen Twist noch mal bekommen. Also das ist jetzt hier eben so mein Tipp. Ich verspreche mir hier auch kein richtig geiles Match. Das kann man sogar dann noch irgendwie vielleicht mit der Präsentation ein bisschen untermalen. Mal gucken, ob man da noch irgendwie was rausholt, auch wenn es ja kein Cinematic-Match irgendwie sein wird oder sonst was.
Aber das Ding wird schon seine 20 Minuten gehen, oder?
Ich gehe davon aus, dass wir ein längeres Match bekommen, ja.
Ja,
aber
doch, dann sage ich auch Randy Orton.
Also, aber es wird kein wrestlerischer Hochgenuss, sagen wir es mal so, aber ich glaube, das wird ein gut hart geführter Brawl werden, wo es dann einmal quer durch den Thunderdome gehen wird. Da muss man ja auch abwarten, wie das dann übrigens mit dem Thunderdome in den kommenden Wochen weitergeht, weil
Hell in a Cell. Gerüchte, ne?
Ja, genau. Gerüchte. Mal schauen, ob man dann wieder auf Tour gehen wird oder dann auch in anderen Arenen wieder veranstalten wird. Der Mietvertrag oder der Vertrag mit dem Amway Center, ich weiß nicht, ob es Mietvertrag ist, vielleicht hat das Amway Center auf Eigenbedarf geklagt.
Ich will da jetzt wohnen.
Weiß man nicht. Oder da geht auch halt einfach die Veranstaltung vielleicht langsam wieder los. Kann natürlich auch sein. Aber es läuft ja aus. Hell in a Cell ist ja deswegen auch verlegt worden. Und das heißt ja, dass man hier auch schon die ersten Mitteilungen an die Wrestler irgendwie rausgegeben hat. Das muss man einfach mal abwarten, was sich da jetzt in den nächsten Wochen manifestiert. Entsprechende Meldungen sind ja da raus gewesen. Aber kommen wir zurück zu Clash of Champions und hier dem Match zwischen.
Wann läuft denn der Vertrag nochmal aus? 3.10., ne?
Nee, nicht 3.10.
Oder war es 31.10.?
Hä?
Oder war es 31.10.?
Es war Ende Oktober, ja.
Okay.
Weil 3.10. wäre jetzt ja schon nächste Woche.
Ja, deswegen, ich wusste irgendwas mit 3 und Oktober.
Andere 3. Ende Oktober. Ich glaube 30., 31. Oktober. Ah, okay. Auf jeden Fall so, dass das halt eben auch SmackDown da noch stattfinden kann, quasi nach Hell in a Cell und so, aber danach ist es quasi aus. So, also, bleiben wir dabei, dass wir hier einen neuen Champion kriegen.
Ja. Das, wie gesagt, du hast mich überzeugt.
Okay. Schauen wir mal, was das wird. Grundsätzlich, Clash of Champions jetzt nicht der allergeilste Event, zumindest so in der Vorschau, oder?
Nee, das ist, man merkt, es ist hier sehr, also dass das Event unter diesem Clash of Champions Gimmick, man könnte quasi sagen, leidet. Also ja, wir müssen jetzt alle Champions irgendwie auf die Karte holen und da merkt man wieder, es gibt zu viele Titel und zu wenig Leute, die da irgendwie legitim Anspruch drauf haben, außer ich wäre gerne Champion.
Ja, sehe ich ganz genauso und Kai, du und ich, wir werden uns ja dann auch Anfang der Woche ja hier auch zur Review wieder zusammenfinden und dann wissen wir auch, wie die Ergebnisse sind, wir werden da ein bisschen drüber quatschen und die entsprechenden Geschehnisse beurteilen und einordnen und vor euch besprechen, wie sich das gehört. Wir werden Montagabend den Podcast aufnehmen und ich werde schauen, dass wir den wirklich dann auch Dienstag aller spätestens irgendwie zeitig online kriegen und wir sind ja momentan auch sehr fleißig. Ne? Wir planen ja da auch schon, kleiner Spoiler, wir planen ja schon für die kommenden Wochen und Monate vor allem auch und Kai, wir haben ja ein kleines neues Format, was wir zunächst erstmal so als Gimmick oder als Bonus hier für die Zeit nach den Pay-Per-Views irgendwie angepeilt haben.
Genau, eine Sache, die sich auch schon häufiger gewünscht wurde. Und zwar, ich zitiere mal nur die Kommentare, mach doch mal Reviews zu Raw und SmackDown. wo es immer sehr schwierig ist, weil das sehr viel Arbeit ist. Sehr, sehr viel Arbeit und auch großer Aufwand, den man gar nicht unterschätzen sollte. Aber wir haben uns gedacht, gerade nach den Pay-Per-Views, wo dann ja doch auch so häufig in der Woche danach Weichen gestellt werden in Richtung nächstes Pay-Per-View, haben wir uns gesagt, da sollten wir uns noch mal an einem Samstag zusammensetzen und mal besprechen, was so bei Raw und SmackDown passiert ist und wirklich so eine Raw x SmackDown Review machen.
Genau, wir machen das so ein bisschen Anlehnung auch an Headlock Cross Radio Nukular. Da machen wir jetzt Radio vor allem. Haben wir uns gedacht, machen wir doch Raw Cross SmackDown und da fassen wir da einfach beide Shows nochmal zusammen, ordnen da nochmal die Geschehnisse ein. Der Podcast, den werden wir dann ja quasi samstags, ja, so ähnlich wie wir es jetzt mit dem Podcast hier machen, werden wir erstmal bei Patreon und bei Steady veröffentlichen und dann im Nachgang wahrscheinlich am Montag früh dann eben auch im Free-Bereich veröffentlichen, dass da alle auf dem neuesten Stand sind, aber die Unterstützer kriegen das ganze Ding dann eben ein bisschen früher und da können wir auch gleich den Verweis machen, dass wir ja dann auch kommende Woche nach der Review dann auch noch so eine kleine Intermission haben, wo wir dann nochmal besprechen, also Shaggy und ich besprechen dann, wo geht das Projekt hier hin, was würden wir gerne machen, wie wollen wir das Projekt weiter ausbauen, noch interessanter für euch machen. Wir haben im Oktober das Headlock Premium Jubiläum, auch da haben wir einiges zu geplant, unter anderem das Comeback auch von Headlock Cross Radio Nukular, das werden wir dann auch wieder, aber auch dann kostenlos bei Patreon und Steady veröffentlichen, das kann sich ja jeder anhören, der auf die Seite geht einfach. Da haben wir über Wrestling-Filme gesprochen, der Chris und ich, und noch einiges anderes, was wir da in Planung haben, aber das werdet ihr dann kommende Woche in der Intermission erfahren. Und hier geht's dann weiter erstmal morgen mit dem Helden aus der zweiten Reihe über Cesaro. Ist ein älterer Podcast, aber ich habe mir gedacht, damit ihr auch am Sonntag was zu hören habt, hauen wir da einfach nochmal einen Free-Podcast raus und dann Montag, Dienstag gibt's dann die Review zu WWE Clash of Champions und ja, ordentlich was zu tun, oder?
Ja, wirklich. Also gucken, hören, alles zeitgleich.
Genau. Und besprechen am besten auch.
Genau, stimmt. Sonst gibt's ja nämlich nichts zu hören.
Genau das. Aber damit, glaube ich, sind wir hier auch ganz gut durch hier mit der aktuellen Episode. Und eine kleine Sache muss ich natürlich hier noch anbringen. Wir haben auch wieder natürlich wieder eine traurige Nachricht diese Woche gehabt, dass der Road Warrior Animal verstorben ist. Ja, eine traurige Geschichte. Legion of Doom, Road Warrior ist eins der größten Tag-Teams, wichtigsten Tag-Teams aller Zeiten. Road Warrior Hawk ist ja schon vor etlichen Jahren leider verstorben, also die beiden jetzt im Himmel wieder vereint und ist nicht ganz Gold Rush, aber zumindest Oh, What a Rush ist es auf jeden Fall, also auf jeden Fall eine traurige Geschichte, die wir da gehabt haben. Und trotzdem, wir hören uns dann hier kommende Woche wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.